Radiokolleg. Präsentiert von Alexandra Augustin.
Rosen, Rüschen, Kastagnetten. Die ganze Woche über steht Flamenco im Radiokolleg Rampenlicht und heute wird mit altbackenen Postkartenklischees aufgeräumt. Und wir erinnern uns an legendäre Fußballspiele, die auch politisch bedeutsam gewesen sind. Politisch geht es auch in alpinen Regionen zu und in der Reihe Gipfelstürmer Ideologie im Gepäck. Einige Bergsteiger waren und sind richtige Stars. Heinrich Harrer und Peter Aufschneider galten als Bergsteigerhelden der Nachkriegszeit. Im Buch Sieben Jahre in Tibet hat Harrer einst seine Erinnerungen an seine Zeit beim Dalai Lama verarbeitet. Dank Hollywood-Film kennt man die beiden mittlerweile in der ganzen Welt. Ihr Ruhm fiel jedoch in die Ära des Nationalsozialismus. Ihre sportlichen Erfolge wurden mitunter auch von der NSDAP gefeiert und finanziert. Derzeit arbeiten Wissenschaftler den Nachlass Aufschneiders auf. Über die neuesten Erkenntnisse berichtet Ilse Huber.
Frisch auf der gefährten Wolke entkommt, steigt hinauf zu sonnigen Höhen.
Ein Männerchor, ein altes Wanderlied, schneebedeckte Berggipfel in Wolken. So beginnt der Film Nanga Parbat, ein Kampfbericht der deutschen Himalaya-Expedition 1934. Aufgenommen von Fritz Bechtold, dem unentwegten Bergsteiger.
Wir sind die Höchsten dieser Welt und unser Reich ist Fels und Eis.
Die Fürsten dieser Welt ist mehr als eine musikalische Ansage. Wie Fürsten über die Berge herrschen. Das wollen die nationalsozialistisch gesinnten Bergkameraden. Und nicht erst im Jahr 1934, erklärt Christian Jahoder, Sozialanthropologe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Dass sich nach dem Ersten Weltkrieg 1918 sowohl in Deutschland wie auch in Österreich nationalchauvinistische Bewegungen etabliert haben, nachdem eben Deutschland oder auch Österreich den Krieg verloren hatte, die gesamte Gesellschaft erfasst hat und die sich auch im Vereinsleben, in den Bergsteigervereinen wiedergespiegelt hat.
Nach dem Ersten Weltkrieg war das ganze Bergsteigen etwas sehr völkisch geprägt.
Pflichtet Stefan Ritter vom Archiv des Deutschen Alpenvereins in München bei. Der Historiker erklärt, warum gerade Asien in den Fokus der europäischen Bergsteiger gerückt ist.
Der Alpenverein hat seine erste Expedition 1913 ins Ausland finanziert. Das war ins Pamirgebirge von Rikmas. In der Zwischenzeit haben die Engländer 1923, 1924 ihre ersten größeren Mount Everest-Expeditionen gestartet. Und dann wollte man natürlich auch nachziehen.
Konkurrenz um die höchsten Berge dieser Welt. Der Mount Everest ist in den 1920er Jahren fest in britischer Hand. Und die letzte und gleichzeitig erste große Expedition außerhalb der Alpen, die vom Deutschen und Österreichischen Alpenverein gefördert worden war, liegt auch schon Jahrzehnte zurück. 1913 leitete der deutsche Bergsteiger Wilhelm Rickmer Rickmers eine Gruppe ins Pamir-Hochgebirge. In der Zwischenkriegszeit streben hauptsächlich Männer in neue Höhen. Der Nanga Parbat als einer der 8000er ist der auserwählte Berg der Deutschen.
Und dann gab es zum ersten Mal 1932 dann diese erste Nanga Parbat-Expedition und mussten dann aber aufgrund des schlechten Wetters wieder umdrehen. Und 1934 hat man das dann wieder versucht.
Und das mit höchster nationalsozialistischer Unterstützung. Denn noch ist der Gipfel des Nanga Parbat nicht erklommen. 1934 bedient der Bergsteiger Fritz Bechtold die Kamera. Grund genug für den Reichssportführer und Reichssportkommissar der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Hans von Tschammer und Osten, die Expedition in den Dienst der Politik zu stellen.
Die deutsche Himalaya-Expedition 1934 zum Nanga Parbat ist eine Herzenssache des deutschen Volkes geworden. Darüber hinaus hat sie von Neuem die Augen der Welt auf den Himalaya gerichtet. Die Größe der Aufgabe hat mich veranlasst, dem Unternehmen von Anbeginn an mein Interesse und meine Hilfe angedeihen zu lassen und die deutsche Himalaya-Idee überhaupt vorwärts zu treiben.
Stramm, hochdekoriert, mit gegeltem Haar und in Uniform tritt er in Fritz Bechtolds Film vor die Kamera. Denn es geht ihm und den Seinen nicht nur um sportliche Erfolge.
Der Kampf um den Himalaya ist die Krönung der alpinen Idee. Er ist Ausdruck der menschlichen Sehnsucht nach den letzten Grenzen des Erdraumes. Er ist der verkörperte Wille des Menschen, die Materie zu besiegen.
Hans von Tschamma und Ostens martialische Sprache ist Teil der Ideologie. Kampf, Wille und Sieg. 1934 soll endlich auf dem 8.126 Meter hohen Nanga Parbat-Gipfel die Hakenkreuzflagge wehen. Es kommt anders. Alfred Drechsel von der Deutschen Reichsbahn erliegt einem Lungenödem. Der Aufstieg verzögert sich. Schlechtwetter überrascht die Bergsteiger und sie müssen unterhalb des Gipfels umkehren. 9 Menschen sterben beim Abstieg. Alfred Drechsels Begräbnis wird zur nationalsozialistischen Inszenierung. Sein Leichnam wird in die Hakenkreuzfahne eingewickelt und am Berg bestattet. Nach der Rückkehr der Überlebenden, darunter Fritz Bechtold, geht die nationalsozialistische Propaganda erst richtig los, erzählt der Historiker des Deutschen Alpenvereins Stefan Ritter.
Man hat dann 1937 ein Relief aufgestellt vom Nanga Parbat und hat die Unglücksstelle eingezeichnet und hat da Bilder an die Wand gehängt von den verunglückten Bergsteigern etc. und hat die dann halt auch gefeiert oder heroisiert.
Die gescheiterte deutsche Nanga Parbat-Expedition 1934 wird zum Symbol, ja zum Ausdruck jener Eigenschaften, die sich die Nationalsozialisten so gern selbst verleihen.
Dadurch, dass man ja zum ersten Mal Sponsoren dabei hatte, die Stadt München oder die Reichsbahn, hat auch zum ersten Mal die Pressegröße über die Nanga Parbat-Expedition berichtet. Und dann gab es dieses große Unglück, diesen großen Unfall. Für die Nationalsozialisten ist es ein Zeugnis für die Leidensfähigkeit der Deutschen, dass es die Volksgemeinschaft von Bergsteigern schafft, praktisch diesen Berg zu überwinden.
Der Reichskanzler animiert die Hitlerjungen in seiner Ansprache 1935, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl zu sein. Auch der NS-Reichssportführer Hans von Tschamma und Osten appelliert in dem Nanga Parbat-Film 1934 an den Volksgeist mit den Bergsteigern als Vorbild.
Den gewaltigen Himalaya-Bergen, die schon jenseits aller Lebensvoraussetzungen stehen, hat der winzige Mensch nichts entgegenzusetzen als seinen unbeugsamen Willen. So kommen im Kampf um die Hochgipfel die vornehmsten Mannestugenden zum Einsatz. Einordnung in den militärischen Geist der Gemeinschaftsleistung, Kameradschaft, Kampfesmut und lose Hingabe an das Ziel.
Körperkult und Volksgesundheit stehen an erster Stelle in der nationalsozialistischen Ideologie. Und wo deckt sich das am besten? Beim Bergsteigen. Der Anwalt Paul Bauer ist einer seiner wichtigsten Vertreter. Er war im Ersten Weltkrieg Major der Gebirgsjäger und leitet ab 1934 das Fachamt für Bergsteigen und Wandern im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen. Nach Expeditionen auf den Kanchenjunga im indisch-nepalesischen Grenzgebiet überträgt er seinem Kitzbüheler Freund Peter Aufschneider eine zentrale Aufgabe. Die Geschäftsführung der Deutschen Himalaya-Stiftung, erzählt Christian Jahura von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Der Sozialanthropologe arbeitet an einem mehrjährigen Forschungsprojekt zum Tibet-Nachlass von Peter Aufschneider.
Die Deutsche Himalaya-Stiftung wurde 1936 gegründet auf Initiative von Paul Bauer und Fritz Bechtold, zwei Mitgliedern dieses AAVM, Akademischen Alpenvereins München. Aufschneider wurde 1936 zum Geschäftsführer der Deutschen Himalaya-Stiftung bestellt. Gleichzeitig wurde er auch zum Geschäftsführer des Akademischen Alpenvereins München ernannt, dessen Mitglied er seit 1921 war. Das Interessante ist, dass dieser AAVM wie eine Burschenschaft organisiert war, eine kooperierte Studentenverbindung mit wenigen ordentlichen Mitgliedern, keine Frauen, nur männliche Mitglieder, ein exklusiver Zirkel von Akademikern, die extreme alpinistische Leistungen betreiben wollten und auch an Expeditionen in alle Welt teilgenommen haben und darüber auch berichtet haben.
Peter Aufschneider hat in München Landwirtschaft studiert und 1927 sein Diplom erlangt. Während dieser Zeit hat er Paul Bauer kennengelernt. Gegenseitige Wertschätzung und dieselbe Weltanschauung haben die beiden zusammengeschweißt. Diese Freundschaft wird bis zum Tod von Peter Aufschneider 1973 auch bestehen bleiben. Die guten Sprachkenntnisse und das Wissen über die tibetische Kultur zeichnen Peter Aufschneider aus. Das kommt ihm auch 1939 zugute, als die Deutsche Himalaya-Stiftung eine Expedition zum Nanga Parbat organisiert. Mit ideeller und finanzieller Unterstützung der NSDAP.
Natürlich, diese Expedition 1939, die im April hier weggefahren ist, hatte ganz klar Ziele, diese großen Leistungen des Nationalsozialismus in der Bergwelt des Himalaya hervorzuheben. Und umgekehrt, es gab ja hier Traumata mit vielen Verlusten und es war eben 1939 dann das Ziel dieser Erkundungsmission, endlich eine gangbare Route zu finden auf den Nanga Parbat. Das war die Aufgabe dieser Mission und eine größere, erfolgreiche für 1940 vorzubereiten.
Ein Jahr zuvor, 1938, schickt der Reichsführer SS Heinrich Himmler Ahnenforscher unter der Leitung von Ernst Schäfer nach Tibet. Sie sollen die arische Abstammung ergründen, indem sie die Schädel von Tibetern vermessen. Es kommt zu Kontakten zwischen dem NS-Regime und dem tibetischen Gottesstaat.
Es gab ja ein paar briefliche Kontakte, aber nichts Großartiges. Das war die Idee von Heinrich Himmler, der 1935 die NS-Ahnenforschung gegründet hat, eine Abteilung, die auch sehr stark den Zweck hatte, die NS-Rassenideologie zu untermauern. Und eines dieser Ziele war eben, Expeditionen auszuschicken, auch in den Himalaya nach Tibet rassenkundliche Forschung zu unternehmen.
Was ist aus dieser Schäfer-Expedition dann übrig geblieben?
Naja, nicht sehr viel. Sie kamen dann zurück und haben eben in rassenideologischen Instituten gearbeitet, auch in Österreich. Also das Haus der Natur in Salzburg war sehr stark von diesen Leuten beeinflusst, bis in die 70er, 80er Jahre circa. Diese Leute hatten gutes technisches Equipment mit, aber sie konnten nicht tibetisch. Sie wussten nicht, was sie fotografieren. Es gibt keine gute Dokumentation. Daher bis heute ist das Bildmaterial, das niemand wirklich nützt in Wahrheit.
Auch über die akribischen Aufzeichnungen von Peter Aufschneider in Tibet hat jahrzehntelang niemand geforscht. Fast 50 Jahre nach dessen Tod beginnt die Österreichische Akademie der Wissenschaften, einen Teil seiner Dokumentationen aufzuarbeiten. Christian Jahoder hat mit seinem Team die Tagebücher zuerst aus der Gabelsberger Kurzschrift transkribiert und dann die Fotografien und Veröffentlichungen systematisiert. Tibet gilt als Brennpunkt in Peter Aufschneiders Leben, aber nicht nur in seinem. Denn die Expedition zum Nanga Parbat unter der Leitung von Paul Bauer startet im April 1939. Am 3. September 1939 geht sie abrupt zu Ende. Als Angehörige des Deutschen Reiches werden die Elitebergsteiger von den Briten verhaftet. Der Zweite Weltkrieg ist zwei Tage zuvor ausgebrochen und die britische Kolonialmacht in Indien ist nun Kriegsgegner. Peter Aufschneider und seine Kameraden kommen ins Gefangenenlager Dehradun. Dort werden sie bis 1944 auch bleiben, ehe schließlich die Flucht nach Tibet gelingt. Einer davon war eigentlich nicht auf der Wunschliste der von Paul Bauer geleiteten Nanga Parbat-Expedition, sagt Stefan Ritter vom Archiv des Deutschen Alpenvereins in München.
Das ist eine ganz seltsame Expedition, die 39er. Normalerweise hat man die nach Mannschaftskameraden ausgesucht. Das macht meistens Bauer.
Doch Paul Bauer wird übergangen. Auf Druck der Partei kommt Heinrich Harrer dazu, erklärt der Kitzbüheler Historiker Gebhard Bendler. Der Berg- und Skiführer hat 10 Jahre am Institut für Gebirgsforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gearbeitet und ist heute Chefredakteur des Magazins Berg und Steigen.
Also ich glaube, das ist schon eher der politische Zufall, weil Heinrich Harrer hat ja 1938 die eigene Nordwand mit erst begangen, was natürlich von der nationalsozialistischen Propaganda stark instrumentalisiert wurde und auch medial ausgespielt wurde, weil da haben sich eben 2 Seilschaften getroffen, also eine deutsche und eine österreichische. Und das hat symbolisch vorweggenommen dann den Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland. Und das war natürlich medial eine aufgelegte Geschichte, diese Glanzleistung des Alpinismus medial und politisch auszuschlachten.
Die erfolgreiche Erstbesteigung der Eiger Nordwand im Juli 1938 hat Heinrich Harrer berühmt gemacht, so Stefan Ritter.
4 Bergsteiger wurden dann gleich zum Führer eingeladen und wurden dann in der Presse gefeiert als die Helden. Harrer ist anschließend in die SS eingetreten und er hat damit wahrscheinlich gehofft, dass er dann an einer Auslandsexpedition schneller teilnehmen kann.
Was ja auch funktioniert hat. Denn die Expedition zum Nanga Parbat findet mit Heinrich Harrer statt. Die Gefangennahme im September 1939 allerdings auch. Sowie die gemeinsame Flucht 1944 mit Peter Aufschneider nach Tibet.
Aufschneider und Harrer waren keine besonderen Freunde, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also sie haben sich auch während dieser Flucht wenig zusammengetan. Es gibt auch einen Bericht von Hans Kopp, der Dritte, der dann noch bis Tibet mitgegangen ist. Er war mit Harrer unterwegs und sagte, ja, wir brauchen einen Aufschneider. Ohne seine tibetischen Kenntnisse kommen wir da überhaupt nicht vorwärts und schaffen wir hier gar nichts.
Noch weiter zerrüttet wird die Zweckgemeinschaft zwischen Heinrich Harrer und Peter Aufschneider wegen eines ursprünglich gemeinsam geplanten Buchprojekts. Am 6. Mai 1952 schreibt Peter Aufschneider aus Kathmandu an Paul Bauer.
Wenn ich jetzt höre, dass Heinrich Harrer ein Buch herausbringt, ohne mich mit einer Zeile davon zu verständigen, so überrascht mich das nicht. Fixigkeit und Skrupellosigkeit sind seine Stärke. Vielleicht ist das alles nur ein Aufeinanderprallen verschiedener Temperamente und der daraus folgenden verschiedenen Auffassungen, ob loyales Verhalten nur ein leerer Wahn ist oder nicht.
Heinrich Harrers Buch 7 Jahre in Tibet wird ein Kassenschlager und Ende der 1990er Jahre verfilmt. Peter Aufschneiders Buch hingegen bleibt bis zu seinem Tod 1973 ein unvollendetes Projekt. Während die Filmmusik leise verklingt, erwähnt Stefan Ritter noch weitere Dokumentationen über den Nanga Parbat. Die Filme entstehen aus der Hoffnung heraus, die erfolgreiche Besteigung des Schicksalsberges der Deutschen auf Zelluloid zu verewigen. Erst am 3. Juli 1953 ist es soweit. Die Abendzeitung titelt 4 Tage später:
Nanga Parbat besiegt. Deutsche Expedition bezwingt den Schicksalsberg.
Noch dazu war der Erstbesteiger Hermann Buhl ein Innsbrucker, also Österreicher.
Das war jetzt nicht die Deutsche Himalaya-Stiftung, sondern es war der Herlikoffer, der Halbbruder von Willy Merkel, der 1934 umgekommen ist. Und der hat versucht, eine Nanga Parbat-Expedition aufzustellen. Im Alleingang hat dann Hermann Buhl praktisch 1953 den Nanga Parbat erst bestiegen.
Hermann Buhl hatte eine spezielle Familiengeschichte, nämlich dass seine Mutter unter der Herrschaft des Nationalsozialismus gelitten hat und umgekommen ist. Und das wurde immer verschwiegen und vielleicht auch der Konsum von Amphetaminen, der in dieser Zeit verbreitet war und auch Hermann Buhl, glaube ich, zum Gipfel und zurückgebracht hat, war nicht ganz unwesentlich.
Analysiert der Sozialanthropologe Christian Jahoda. Anfang der 1950er Jahre herrscht obendrein ein nationalsozialistischer Jargon, der sprachlich martialisch blieb, so Stefan Ritter.
Der Sprachgebrauch, würde ich mal sagen, der ging weiter. Bis in die 50er, 60er, 70er Jahre, wir sprechen ja jetzt vom Kampf um den Berg, der Gipfelsturm, der belagern den Gipfel, wir graben uns ein in die Zelte. Wenn man sich den Film von 1953 anschaut, von der Expedition zum Nanga Parbat mit Hermann Buhl bei der Erstbesteigung, und sich die Kommentare anschaut, dann merkt man schon, wie sehr der Film noch in der Zeit hängen geblieben ist.
Organisatorisch bleibt man der Deutschen Himalaya-Stiftung treu. Gegründet 1936, fördert sie Jahrzehnte nach der nationalsozialistischen Diktatur etliche Auslandstouren. Erst in den 1990er Jahren wird die Deutsche Himalaya-Stiftung aufgelöst. Nicht zuletzt wegen der Aufarbeitung der Geschichte.
Alpenvereinsfunktionäre stellen sich ja öfters auch mal als Opfer hin. Schaut mir näher nach und sagt, naja, Opfer eigentlich nicht. Ihr wart auf alle Fälle Mitläufer und ihr dreht euch gerade so hin, wie es euch passt. Dann hat man sich natürlich immer schön besser dargestellt, als man wirklich war.
Als 1983 das Buch Peter Aufschneider, sein Leben in Tibet erscheint, schreibt Martin Brauen im Namen von Peter Aufschneider folgenden Absatz.
Entsandt wurden wir von der Himalaya-Stiftung im Deutschen Alpenverein, die unter die Aufsicht des Reichssportführers Hans von Tschammer und Osten geriet, wodurch wir später manchmal zu Unrecht als auserlesene Nationalsozialisten angesehen wurden.
Das war nicht Teil des Aufschneiders Nachlassmanuskriptes, es ist nirgendwo zu finden. Das heißt, es kommt wahrscheinlich von Leuten aus der früheren Deutschen Himalaya-Stiftung, die hier sozusagen ihre Distanz zu dieser politischen Bewegung posthum erklären wollten.
Kritisiert Christian Jahoder von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Tatsache hingegen ist die Mitgliedschaft bei der NSDAP.
Wenn man sich für Aufschneider interessiert, ist das vielleicht nicht das erste Thema für mich mindestens gewesen, sondern sein Tibet-Aufenthalt, dass er bei der NSDAP war. Das wurde erstmals 2006/2007 durch eine Veröffentlichung von Gerald Lehner, einem österreichischen Journalisten, bekannt, verdienstvollerweise, der eben die Unterlagen dazu in den National Archives in den USA gesichtet hat. Er hat erstmals die Karteikarte von Peter Aufschneiders Mitgliedschaft bei der NSDAP gefunden und das auch in seinem Buch veröffentlicht. Dieses Buch hieß Zwischen Hitler und Himalaya, die Gedächtnislücken des Heinrich Harrer, und hat sich eben hauptsächlich mit Heinrich Harrer beschäftigt, der seine Mitgliedschaft bei der SA, SS und NSDAP zeitlebens abgelehnt hat, beziehungsweise gemeint hätte, er hätte das nie aktiv beantragt. Was man aber sehen kann an seinen Akten, die über 80 Seiten umfassen, handschriftlich, wo das sehr detailliert dargestellt ist. Und im Zuge dessen wurde eben Gerhard Lehner auch auf Peter Aufschneider aufmerksam, dass er auch hier Mitglied war.
Wie auch in der 2019 erschienenen Biografie über Peter Aufschneider von Nikolaus Mailänder und Otto Kompatscher nachzulesen ist. Trotz Aufarbeitung der nationalsozialistischen und antisemitischen Bergsteigergeschichte des deutschen und österreichischen Alpenvereins in dem Buch Bergheil ergeben sich nach wie vor neue Aspekte, stellen Christian Jahoder und Stefan Ritter fest.
Die Sache ist jetzt nicht erledigt, es gibt immer wieder kleinere Informationen. Auf Sektionsebene gibt es noch viele Sachen nachzuschlagen. Wie ist man umgegangen mit den jüdischen Mitgliedern?
Die haben dann eine eigene Sektion gegründet, Sektion Donauland. Die wurde dann wieder ausgeschlossen. Also es gab hier eine Bewegung, die versucht hat, das Bergsteigerleben unter ihre Kontrolle zu bringen. Und das war in der gesamten Gesellschaft, die hier Platz gegriffen hat.
Eine Aufarbeitung, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Das war Teil 3 der Reihe Gipfelstürmer – Ideologie im Gepäck, gestaltet von Ilse Huber. Und für die Redaktion zur Reihe ist Ulrike Schmitzer verantwortlich. Morgen hören wir dann, wie der Neoliberalismus die Berge für sich zu nutzen weiß. Auch im Fußball geht es mitunter sehr politisch zu. Wo eine WM ausgetragen wird, wie divers oder auch nicht ein Team zusammengestellt ist, das alles hat Gewicht. Und Spiele können auch ein Ausdruck des Widerstandes sein. Unvergessen ist zum Beispiel das Match Österreich gegen Deutschland 1982, das als Schande von Gijón in die Geschichte eingegangen ist. Als das Wunschergebnis erreicht war, schoben beide Teams den Ball nur noch unaufgeregt hin und her und stiegen dann beide ins Viertelfinale auf. Sabine Nicolai erinnert im heutigen Teil ihrer Reihe Fußball – Spiel des Lebens an politisch bedeutsame Spiele. Und sie beleuchtet auch die Rolle des Fußballs in Ländern wie der ehemaligen DDR oder dem Iran, in denen Sport ein Mittel zum Protest sein kann.
Wenn Weimar geboren und von meinem Vater zum FC Carl Zeiss Jena-Fan gemacht worden, einer der wichtigsten DDR-Vereine. Carl Zeiss Jena, die optische Geräte gemacht haben, aber auch ganz spezielle Messgeräte, das war das wichtigste Kombinat in der DDR. Die hatten sogar einen ständigen Sitz im Politbüro. Also das heißt, der Kombinatsleiter hat gleichzeitig ein sehr hohes politisches Amt gehabt und war auch das Kombinat, was am meisten Geld in Westeuropa reingebracht hat, weil Zeiss einfach einen legendären Ruf hatte. Ne? Ich bin immer noch Fan von Carl Zeiss Jena, auch natürlich Vereinsmitglied und leide seit Jahrzehnten, weil das Schicksal ein trauriges ist und mein Verein seit 6 Jahren wieder mal der 4. Liga angelangt ist. Und es scheint auch nicht, als ob er jemals hinausgehen.
Willmann wuchs in der DDR auf, übersiedelte 1984 im Alter von 20 Jahren nach West-Berlin und wollte zunächst Lyriker werden. Doch seine Fußballleidenschaft führte ihn auch als Schriftsteller zurück ins Stadion. Er ist ein unermüdlicher Beobachter und eine kritische Stimme im Fußball. Zunächst Zeitungskolumnen, erscheinen seine Beobachtungen mittlerweile längst als Bücher, darunter der Bestseller Stadionpartisanen.
Wir waren rechts, links, Punks, Hippies, Skinhead. Wir waren direkt und provozierend, lieb und böse, verliebt oder besoffen.
So beschreibt ein Fan in Frank Willmanns Buch die große Bandbreite der DDR-Fankultur. Der Staatsführung der DDR galten die Fans als feindlich negativer Anhang. Denn beim Fußball
bekam die Kuh so richtig vom Kopf und der Rest auf die Fresse. In Berlin, Dresden, Halle, Jena, Leipzig, Magdeburg und Rostock. Hinter der Mauer raste der Mob.
Fanatisches Fantum gehört zum Fußball dazu. Aber ist es ein Teilaspekt, der auf dem Platz gelebt wird und mit dem richtigen Leben wenig zu tun hat? Oder ist es Teil eines Ganzen?
Ich finde schon, dass es wirklich ein Leben was bedeutet. Also mir ist es wahnsinnig wichtig, wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Verein ein Spiel hat, ein wichtiges Spiel oder ein bestimmter Gegner erscheint, dann freue ich mich da mitunter schon wochenlang darauf. Einerseits auf die Fahrt, da jetzt Berlin und Jena schon 2 bis 3 Stunden im Zug oder im Auto und ich das auch nicht alleine mache, sondern mit einem Freund oder mit Freunden unterwegs bin, freue ich mich auf die Gespräche und auf das, was mich dann im Stadion erwartet. Allein das schöne Gefühl, das Stadion zu betreten, die Gesänge zu hören, Spieler beim Einlaufen zuzuschauen. Schon eine bestimmte Prägung oder eine Form von liebevoller Anbetung, die mich auch ohne das Spiel begleitet. Also insofern ist das bei mir anders, weil diese Auseinandersetzung mit dem Fußball ist immer präsent, auch in den Träumen natürlich. Der Fußball ist so mein Lieblingsbegleiter und ist auch die einzige Sportart, die mich interessiert, wo ich auch publizistisch in der Tiefe forsche. Und ich habe auch immer noch nicht das Gefühl, nach 25 Jahren Fußballkolumne, dass ich irgendwie alles erzählt hätte. Ich habe, glaube ich, gerade meinen Bruchteil erzählt von dem, was möglich ist. Vielleicht eine Millisekunde von 10 Milliarden Stunden, die es eigentlich gibt.
In der DDR diente Fußball noch mehr als in anderen Ländern dem Aggressionsabbau der Fans. Die Fanclubs waren der politischen Obrigkeit verhasst, da sie als unkontrollierbar galten und Tumulte während der Spiele unbedingt vermieden werden sollten. Die gelegentliche Hilflosigkeit der Fopos, wie die Polizisten genannt wurden, sollte nicht medial sichtbar werden. Auf der anderen Seite beschäftigte der Fußball die jungen Männer und band ihre Energien in den Fanclubs, was für die politische Elite eigentlich wünschenswert war. Und dann gab es natürlich auch persönliche Motive. Der oberste sogenannte Staatsschützer der DDR, Erich Mielke, Gründer und Chef der Stasi bis zum Untergang der Deutschen Demokratischen Republik, war selbst ein Fußballfan.
1978 gewinnt der Fußballverein Dynamo Dresden das Endspiel gegen Dynamo Berlin und wird DDR-Meister. Stasi-Chef Erich Mielke missfällt dies nicht nur, er nimmt die Niederlage persönlich. Noch bevor die Siegesfeiern beginnen, kommt der Fan des FC Dynamo Berlin in die Kabine der Dresdner. Erich Mielke erklärt den Spielern und ihrem Trainer, dass in der nächsten Saison Dynamo Berlin die Meisterschaft gewinnen wird.
Damit beginnt eine Ära von Manipulation und fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen. Nach dem 8. Meistertitel in Folge blieben die Ränge in den Stadien bei Spielen des FC Dynamo Berlin überwiegend leer. Zuschauer, die mit Gratiskarten ins Stadion gehen mussten, setzten sich aus Protest gegen die parteiischen Entscheidungen der Schiedsrichter mit dem Rücken zum Spielfeld.
You'll never walk alone. Der Spruch englischer Fans bekommt in der DDR eine neue Bedeutung. Die Gemeinschaft und die Nähe zu den anderen wird zur Gefahr. Denn neben jedem Fan steht einer, der für die Stasi spitzelt. Dasselbe gilt für die Spieler und die Funktionäre. Gleichzeitig formiert sich Widerstand. Nicht nur auf den Rängen der Stadien versammeln sich DDR-Bürgerinnen und Bürger, sie treffen sich auch auf den Straßen und Plätzen der Städte zum friedlichen Protest, bis die Mauer fällt.
Derzeit steht der Fußball im Iran im Zeichen des Protests. Bis vor kurzem war es iranischen Frauen nicht erlaubt, als Zuschauerinnen an Fußballspielen teilzunehmen, geschweige denn selbst zu spielen. Letzteres hat sich inzwischen geändert. Und in den Stadien sieht man nun auch weibliche Fans. Auf Druck der FIFA, die androhte, den Iran für internationale Turniere zu sperren und keine Freundschaftsspiele mehr zuzulassen, sind nun 5% Frauen als Zuschauerinnen in den Stadien zugelassen.
Lange vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, für die sich das iranische Nationalteam qualifiziert hat, kam es bereits bei einem Auslandsspiel im Jahr 2022 zu Protesten in England. Iranische Fans demonstrierten vor der Botschaft der Islamischen Republik Iran und vor dem Stadion in London gegen das Regime.
Proteste gibt es auch vor Vereins- und Länderspielen im Iran selbst. Und Frauen und Männer haben eine Möglichkeit gefunden, sich durch Gesänge, die in Form von Fragen und Antworten durch die Stadien schallen, zu verständigen. Weibliche Fußballfans legen den Schleier ab, sobald sie auf ihren Plätzen angelangt sind. Viele kommen leicht bekleidet ins Stadion und protestieren auf diese Art, allein durch ihre körperliche Präsenz. Was heute im restriktiven Iran passiert, erinnert an Vorgänge in den Fankulturen in vielen Diktaturen. Im Schutz der Menge wird Widerstand möglich und kleine Freiheiten können erkämpft werden.
Kebab-Träume in der Mauerstadt, Türkultur hinter Stacheldraht. Neu ist mir in der DDR, Atatürk der neue Herr.
Der ehemalige DDR-Bürger Frank Willmann erinnert sich an seine Jugend.
Insofern war der Fußball oder andere Freizeitbeschäftigungen, die man hatte, Möglichkeiten, Freunde zu treffen und sich eine schöne Zeit gemeinschaftlich zu machen. Ja. Als ich ein bisschen älter wurde, habe ich dann natürlich gesehen, dass der Fußball auch noch andere Möglichkeiten bot, nämlich in der Anonymität der Masse Frust abzulassen, auch Dinge zu rufen, zum Beispiel dieses legendäre Die Mauer muss weg, was sich einerseits auf die Mauer wie eine gegnerische Mannschaft im Spiel aufstellt, aber gleichzeitig auch auf die Berliner Mauer beziehen konnte. Oder wenn ein Spieler eines wichtigen DDR-Fans in den Westen gegangen ist, dann konnte man natürlich wunderbar hämisch die andere Mannschaft vor Honipipeln, indem man fragt, wo denn dieser Spieler wäre, per Spruchwand. Und das waren so diese kleinen Dinge, das war so eine Lust an Provokation, das waren jetzt keine wirklichen politischen Entäußerungen, wo man als kleines Würmchen plötzlich merkte, da kann man ja mal was richtig Böses tun und es kriegt doch nicht mal jemand mit. Das waren Momente, die wichtig waren, weil ansonsten ist es natürlich schwierig gewesen, in der DDR offene Kritik zu üben, weil halt in jeder Imbissbude ein Spion saß. Okay, Imbissbuden gab es nicht, in jeder Bockwurstbude. Ja.
In der DDR war Fußball eine Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und laut zu werden und auch Kritik am Regime zu üben. Gerald Netzel, Historiker und Gründer des Rapid-Fanvereins, grün-weiße Akademiker, betont auch den Zusammenhalt innerhalb des Vereins und die Kompromisse, die man eingeht, wenn man ins Stadion geht.
Der Fußballfan lebt von der Nostalgie, früher war alles besser. Der moderne Fußball wird von vielen abgelehnt. Ja, wenn ich Woche für Woche ins Stadion gehe, dann ist das natürlich schon einmal ein Kompromiss und dann beuge ich mich den Verhältnissen und diesen Wirklichkeiten.
Gerald Netzel leidet wie weltweit Millionen anderer Fans und auch Frank Willmann mit seinem Verein, der schon seit langem nicht mehr Meister wurde. Doch das tut der Begeisterung keinen Abbruch. Ein loyaler Fan leidet eben mit, denn
man muss keinen Fußballverein unterstützen. Das Leben wird allerdings bunter und interessanter dadurch. Ich würde es im weitesten Sinn auch als Hobby bezeichnen, natürlich mit Abstufungen individuell. Aber gehe ich in die Oper, gehe ich ins Theater, betreibe ich selbst einen Sport mit Leidenschaft oder Ähnliches, dann kann das das Leben bereichern. Und bei uns und meinen Freundinnen und Freunden ist es eben der SK Rapid, der Sinn des Lebens. Nicht lachen.
Ertappt. Doch Gerald Netzel hat eine gesunde Distanz zu sich selbst und lacht mit. Dann fügt er hinzu:
Es ist eine ernste Angelegenheit und wie der englische Trainer Bill Shankly einmal so weise gesagt hat, viele Leute sagen, Fußball ist eine Frage von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht, denn es ist viel ernster. Ist natürlich mit Augenzwinkern zu betrachten. Arm sind die Leute, die ihr Leben und ihre Freude von den Ergebnissen, von der Platzierung ihres Fußballvereins abhängig machen. Es ist aber tatsächlich so, dass selbst bei reflektierten Leuten oder Leuten, die glauben, reflektiert zu sein, es eine starke Auswirkung haben kann, wie beginnt die Arbeitswoche, nämlich haben wir gewonnen, haben wir verloren. Wichtig ist, dass man halt andere Erholungsmöglichkeiten auch noch hat und dass man nicht komplett reinkippt.
Ja, für manche der Sinn des Lebens, Fußball. Das war Teil 3 der Reihe Fußballspiel des Lebens von Sabine Nicolai. Und unter oe1.ofat/radiokolleg finden Sie auch eine umfangreiche Lese- und Linkliste. Morgen geht es dann um die Fankultur. Fanclubs können ja mitunter sehr politisch und sogar aktivistisch sein. Auch Musik ist politisch. Und uns zieht es jetzt nach Spanien. Es dreht sich hier alles um Flamenco. Da haben wir, oder die meisten, oft stereotype Bilder im Kopf. Rosen, Rüschen, Rotwein. Manche Klischees halten sich da sehr hartnäckig. Die zeitgenössische Kunstform und eine junge Generation bricht solche alten, veralteten Rollenbilder aber radikal auf. Männer tanzen im Schlepprock, Frauen übernehmen die Führung und moderner Flamenco zeigt sich als kritisches, grenzenloses Kunstschaffen mit Einflüssen von Hip-Hop bis hin zu Techno. Aber wie tief diese Klischees in unseren Köpfen oft sitzen, kann man erahnen, wenn man sich mal ganz harmlos auf der Straße umhört. Martina Huber-Kendl hat genau das getan.
Entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie fragen, was fällt Ihnen denn zum Begriff Flamenco ein?
Meinen Sie, das ist Vogel oder Tanz?
Rotes Kleid, hübsche Frau und eine gewisse Handbewegung.
Die dazu gehörigen Mannsbilder mit ihren Stippschritten.
Kastagnetten. Große schwarzbraune Locken.
Aufreizend mitunter, ja.
Die Damen da mit diesen Rüschenröcken, ne? Dieser Nationaltanz von Spanien. Das sind die Kastanecken oder so ähnlich. Wie heißen die jetzt genau?
Rüschen, leidenschaftliche Frauen, Kastagnetten. Das Bild haben die meisten im Kopf, wenn sie an Flamenco und Spanien denken. Dieses Postkartenidyll ist kein Zufall. Es ist im letzten Jahrhundert gezielt als Marke und Tourismusexport aufgebaut worden. Die Flamenco-Tänzerin und Performance-Künstlerin Julia Pechinka über dessen Entstehung:
So wie der Flamenco auszuschauen hat und so wie wir ihn auch kennen, ist er eigentlich auch eine Definitionssache, die während der Franco-Diktatur stattgefunden hat, wo definiert wird, das ist Flamenco, so schaut das aus, so sind die Bewegungen. Diese Einteilung und diese Definition hat auch zur Auswirkung gehabt, dass die Künstlerinnen und Künstler nur bestimmte Dinge anhaben durften. Frauen mussten Kleider tragen, Männer Hosen. Dieses Flamenco-Klischee diente auch zum Verkauf von Spanien, um Touristen anzulocken. Das heißt, das, was wir hier im Ausland an Flamenco kennengelernt haben, ist schon eine bewusste Steuerung von dem, was Flamenco ist.
Diese tief verwurzelten Klischees führen bei den Kunstschaffenden oft zum Zwiespalt. Es ist ein ständiger Spagat zwischen fremder Erwartung und eigener Identität. Das wissen auch die Tänzerinnen Barbara Höll und Gerda Berger.
Wenn ich angefragt wurde wegen irgendeiner Show, dann waren es schon oft die Vorstellung, rote Kleider, Kastagnetten, ja, leidenschaftlich hübsche Frauen, so. Also das ist mir schon immer wieder passiert, wenn ich dann mit dem rauen, echten Flamenco gekommen bin, gab es dann schon mal so ein bisschen eine Ernüchterung.
Früher, als ich noch jünger war, hätte ich natürlich schon gerne ausgeschaut wie eine Spanierin, aber es ist leider viel daneben. Also bin blond und blauäugig, bin dann zu roten Haaren übergegangen. Also da wollte ich mich schon anpassen an dieses spanische Klischee.
Auch in Spanien ist die Grenze zwischen touristischem Kommerz und echter Kunst hauchdünn. Die Tänzerin Alma Vargas aus Malaga und der Choreograf Juan Polvillo aus Sevilla wehren sich dagegen, ihre Kultur auf ein reines Klischee zu reduzieren. Beide haben klare Erwartungen an jeden, der mit dem Namen Flamenco wirbt.
En el mundo del Flamenco.
In der Welt des Flamencos kann man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn du ein Schild aufstellst, auf dem steht, dass hier Flamenco angeboten wird, dann gib mir auch Flamenco. Man kann Flamenco nicht auf viele schöne Flamenco-Kleider, Fächer, Kastagnetten und Tücher reduzieren. Flamenco ist eine Gitarre, ein Sänger und höchstens ein Cajón, höchstens. Du kannst mir nicht etwas anderes als Flamenco verkaufen und es Flamenco nennen.
No me puedes vender pan por galletas.
Der Ausländer, wenn er nach Sevilla kommt, sieht ein Flamenco-Kleid, verbindet damit Rumba, Sevillana und Olé Olé. Aber das ist nicht Flamenco, das ist Teil eines touristischen Pakets. Egal, ob die Gäste aus Japan, Europa oder Australien kommen. Aber daneben gibt es den Flamenco, den die Menschen mögen, die sich wirklich dafür interessieren, die sich bemühen zu lernen und zu verstehen, was Flamenco wirklich ist.
Hinter dieser bunten Fassade steckt zielgerichtetes politisches Kalkül. Während der Franco-Diktatur deutet das Regime die Kunstform radikal um, um ein staatlich kontrolliertes Bild von Spanien in die Welt zu exportieren. Die Musikwissenschaftlerin Belenish Moreno Gil über die Konstruktion dieses nationalen Mythos.
Franco wollte eine nationale Identität konstruieren, einen Prototyp dessen schaffen, was Spanien und das Spanische ausmacht. So ist das Bild der Flamenca entstanden. Diese Frauen mit Rose, Kastagnetten und rotem Kleid, die einen verführen wollen. Dieser Typus mit viel Leidenschaft. Das ist absurd, denn es objektiviert nicht nur Frauen, sondern auch unsere eigene Kultur.
Die Vermarktung bietet dem Flamenco auch Chancen und macht ihn global bekannt. Der große künstlerische Aufbruch folgt dann in den 80er Jahren. Paco de Lucias Weltmusikerfolge und Carlos Sauras Film Carmen räumen mit dem alten Folklore-Image auf. Diese Welle packt Menschen weltweit, so auch Gerda Berger.
Der Film Carmen von Carlos Saura war für mich der Erstkontakt mit Flamenco. Da war ich mit einer Freundin im Kino, das war in der Mitte der 80er Jahre. Und ich bin aus dem Kino rausgegangen, war total geflasht. Und in der U-Bahn, da war niemand zu sehen, habe ich begonnen, Flamenco nachzutanzen. Also das, was ich im Film gesehen habe. Also wirklich in voller Hingabe. Und dann sind plötzlich Leute gekommen und dann habe ich mich geschwind wieder versteckt.
Also das ist so eine Erinnerung, wo sozusagen meine ersten Flamenco-Schritte passiert sind in der U-Bahn in Wien.
Aus diesem künstlerischen Befreiungsschlag der 80er Jahre entwickelt sich bis heute eine völlig neue Freiheit in Musik und Tanz. Flamenco hat sich aus den starren Regeln der Vergangenheit gelöst. Die Kunstform ist zu einem Werkzeug für ganz eigene, moderne Erzählungen geworden. Julia Pechinka über den Kern des zeitgenössischen Flamenco.
Ich verstehe unter Flamenco Contemporaneo tatsächlich sehr stark den Aspekt des Geschichtenerzählens. Also des sich eine Frage stellen, ein Bedürfnis haben und darauf eine Antwort finden und vielleicht das Vokabular des Flamencos nehmen, Bewegungen, Abläufe, die Musik, den Gesang, das neu zusammenstellen, nicht einer üblichen Abfolge folgen, zwischen zum Beispiel Tanz und Gesang und Gitarre, sondern wirklich Teile herausnehmen und damit ihre eigene Geschichte erzählen. Vielleicht ein Tanztheaterstück.
Wie provokant dieses Geschichtenerzählen aussehen kann, zeigt Julia in ihren Performances. Sie bedient die Klischees ganz bewusst mit überraschender Wendung.
Eines meiner letzten Stücke, da habe ich wieder sehr in das Repertoire des klassischen, traditionellen Flamencos gegriffen und habe mein klischeehaftestes Flamenco-Kleid aus den 1980er Jahren angezogen, um genau Flamenco-Klischee darzustellen. Wir haben im Laufe dieser Nummer den Blick gewandelt und haben uns die Frage gestellt, wie schaut eine Flamenco-Vorführung in einem Nachtclub aus? Die Nummer haben wir in einem Kontext gezeigt, wo normalerweise nicht Flamenco gezeigt wird, nämlich in einer Burlesque-Show. Und diese beiden Aspekte haben wir verbunden. Das Kostüm im zweiten Teil war ein Korsett und goldene Stiefel.
Gleichzeitig gibt es eine starke Rückbesinnung auf die Wurzeln. Das moderne Tanztheater ist nur die eine Seite. Genauso wichtig bleibt die direkte Verständigung in den Tablaos, jenen intimen Flamenco-Lokalen, in denen ohne Inszenierung getanzt wird. Susanne Heinzinger von der Academia Flamenca.
Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, im Moment auch den Trend, vor allem Tablao den Leuten näher zu bringen und diese Codes, die dafür notwendig sind, zu erlernen, damit man sich da auch ein bisschen bewegen kann. Beides hat im Flamenco Platz, sowohl Tablao als auch die Tanztheaterrichtung mit fixierten Szenen, mit Übergängen, wo das Ganze ein Gesamtkunstwerk ist.
Wie eine solche Inszenierung auf der Bühne entsteht, zeigt Andrea Narten. Die traditionellen Strukturen und Stile des Flamenco werden bei ihr zur festen Basis für eine durchchoreografierte Erzählung.
Meine letzte Tanztheaterproduktion, Mujer, handelte von dem Leben einer Frau, von der Geburt bis zum Ende. Also ich habe die Jugend mit einer Allegria, was bedeutet Freude, dargestellt. Dann kam Berufsleben, gezeigt mit einer Faruka, typisch mit kraftvoller Fußarbeit, zeigt das harte Berufsleben. Dann kam die Guajira als Flamenco-Stil, die sehr verspielt ist und die habe ich zum Ausdruck der Liebe und der Koketterie, des Verführens benutzt. Und am Ende vom Tod handelte Sigiriya, sehr tiefgründiger, tragischer Palo, erzählt über die letzte Station des Lebens. Und diesen Lebenskreis habe ich durch den Tanz ausgedrückt.
Hacer querer si de plata fuera.
Yo. Trotz neuer Einflüsse hält die Tänzerin Gerda Berger fest.
Für mich ist es schon auch schön, wenn gewisse Verlässlichkeiten da sind. Also wenn Flamenco erkennbar ist und nicht experimentell so verändert ist, dass man nichts mehr erkennt von dem Ursprung.
Der Ursprung zeigt sich auch im Kostüm. Damit es keine bloße Verkleidung wird, braucht es innere Haltung. Erst sie macht den Stoff zum echten Ausdrucksmittel.
Kostüme haben schon einen Wert für mich, weil es ist einfach eine andere Identität, die wir als Flamenco-Tänzerin haben. Wir schaffen uns damit die Räume und die Haltungen, wenn wir uns Kleider umlegen oder wechseln oder tauschen, in den verschiedenen Situationen. Aber es kann auch ein Jean, ein bewusstes Kostüm sein. Also es muss nicht unbedingt eben rote Rüschen sein.
Martina Huber-Kendl berichtet diese Woche über das Gesamterlebnis Flamenco. Eine Musik, die sich heute durchaus modern, weltoffen und in Jeans präsentiert. Für die Redaktion zur Reihe ist Astrid Schwarz verantwortlich. Wie lebendig diese Kunstform abseits von Spanien pulsiert, hören wir morgen in der letzten Folge dieser Reihe. Im Finale schauen wir bei einem Flamenco-Event der Wiener Flamenco-Szene vorbei. Und das war's für heute mit dem Radiokolleg.